Du aber lehre alle in der Gemeinde, so wie es der gesunden Lehre entspricht. Die älteren Männer fordere auf, nüchtern, im Urteil, ehrbar und besonnen zu sein. Gesund im Glauben, in der Liebe und in der Standhaftigkeit. Ebenso sage den älteren Frauen, dass ihre Lebensführung der Würde des Christenstandes entsprechen muss. Sie sollen nicht andere verleumden oder dem Trunk verfallen sein. Als Lehrmeisterinnen eines guten Lebenswandels müssen sie die jüngeren Frauen dazu anleiten, dass sie ihre Männer und Kinder lieben. Besonnen und zuchtvoll leben, ihren Haushalt ordentlich führen und ihren Männern gehorchen, damit Gottes Botschaft nicht in Verruf kommt. Entsprechend fordere die jungen Männer auf, in allem besonnen und beherrscht zu sein. Sei du selbst ihnen ein Vorbild im Tun des Guten. Lehre die Wahrheit unverfälscht und mit gebührendem Ernst, in gesunden und unanfechtbaren Worten. Dann können unsere Gegner uns nichts Schlechtes nachsagen und müssen sich beschämt zurückziehen. Die Sklaven und Sklavinnen sollen ihren Herren und Herrinnen in allem gehorchen und ihnen zu Willen sein. Sie sollen ihnen nicht widersprechen und nichts unterschlagen, sondern ihnen treu und zuverlässig dienen. Mit allem, was sie tun, sollen sie der Lehre Gottes, unseres Retters, Ehre machen. Denn die rettende Gnade Gottes ist offenbar geworden und sie gilt allen Menschen. Sie bringt uns dazu, dass wir dem Ungehorsam gegen Gott den Abschied geben, den Begierden, die uns umstricken, und dass wir besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben, als Menschen, die auf die beseligende Erfüllung ihrer Hoffnung warten und darauf, dass unser großer Gott und Retter Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint. Er hat sein Leben für uns gegeben, um uns von aller Schuld zu befreien und sich so ein reines Volk zu schaffen, das nur ihm gehört und alles daran setzt, das Gute zu tun. In diesem Sinn sollst du lehren, ermahnen und zurechtweisen. Tu es mit allem Nachdruck. Niemand darf deine Autorität anzweifeln.
Ja, vielen Dank, Jana. Ein Hammertext, und den aus einer jungen Stimme zu hören, fand ich total reizvoll. Danke, dass du uns diesen Text so gelesen hast. Die Predigt habe ich überschrieben mit der Frage oder mit der Aussage, warum wir Lehre für unser Wachstum benötigen, die Pflichten von Männern und Frauen. Es sind Paulus' Worte, die wir da gehört haben, die er zu Titus spricht und die er Titus geschrieben hat. Lasst uns etwas darüber nachdenken. Als Jesus vom Himmel auf die Erde kam und seine Herrschaft begann, was tat er? Er lehrte. Er kam als ein Lehrer. Er kam nicht als Herrscher oder als politischer Führer. Er kam auch nicht als Hirte der Juden, obwohl das sehr einflussreich und auch eine starke Position gewesen wäre. Er kam nicht als Wirtschaftsweiser und er kam auch nicht als der höchste Richter. Er kam als ein Lehrer. Sein Hauptauftrag war zu erklären, wer Gott ist und wie es sich lebt in seinem Königreich. Und so nannten ihn auch seine Jünger. Sie nannten ihn Lehrer, Meister. Er kam, um ihr Wissen und ihre Meinungsbilder zu erweitern, ihre Herzen zu öffnen, ihre Rede und ihr Handeln herauszufordern. Und warum? Warum kam Jesus und investierte Zeit für diese Aufgabe des Lehrens? Nun, ich denke, es ist, weil Männer und Frauen Gefahr laufen, sich in der Schule des Lebens zu verirren, durchzufallen. Sie laufen Gefahr, ihren Glauben zu verwässern und damit Gottes Sinn für die Menschen zu verfehlen. Jesus bemerkte, dass die Menschen, die er liebte, die er wollte, das Ziel des Lebens verfehlen könnten. Und deshalb sagt Paulus, lehre alle, sie sollen ihr Leben dem Lernen widmen. Jesus war klar, dass das Lehren fundamental wichtig ist, damit Menschen in eine Grundhaltung des Wachsens durch Lernen kommen. Also wenn er, Jesus, zu uns käme, es müsse als Lehrer sein. Und als er als Lehrer kam, gab es viele wichtige Lehrstunden, bevor er ans Kreuz ging. Und es zeigte sich, es war absolut essentiell, dass er als Lehrer zu uns gekommen ist. Sein Unterricht, sein Lehren war so wichtig für seine Nachfolger, damit sie auch in dem Moment, wo er ans Kreuz ging, nicht verzagten oder kapitulierten, sondern an ihm bleiben würden. In diesem Sinne schaut Paulus auf die Gemeinde auf Kreta und auf ihre Situation. Und so schreibt der Titus: Schärfe diesen Gedanken. Und ich will heute dieser Notwendigkeit auf Kreta nachgehen und sie in unseren Kontext stellen. Also der Frage nachgehen: Warum benötigen wir dringend Lehrer? Was sind die Punkte, die uns daran hindern, mit hochgerissenen Armen durch die Welt und durch das Leben zu laufen und durch das Ziel zu laufen, die uns dazu bringen, in der Schule des Glaubens Ehrenrunden zu drehen? Schauen wir auf den Titusbrief, auf die Aussage für Kreta. Wenn Menschen ihren Glauben nicht leben, wie es der guten Lehre Jesu entspricht, dann entwickeln sie einen Glauben, der merkwürdige Stilblüten treibt und der erstaunliche Formen annimmt. Wir sehen es auch in Kapitel 1, Vers 14. Sie sollen sich nicht mit jüdischen Spekulationen über die Anfänge der Welt beschäftigen und sich nicht von Leuten, die der Wahrheit den Rücken gekehrt haben, vorschreiben lassen, was rein und was unrein ist. Oder auch im Kapitel 3, Vers 9. Dagegen beteilige dich nicht an den sinnlosen Untersuchungen über die Geschlechterfolgen der Urväter und an Streitigkeiten über das jüdische Gesetz. Es bedarf dieser klaren Worte und der nüchternen Botschaft zu Jesu Liebe, so sagt es Paulus an Titus. Sonst verfallen sie schrägen Auslegungen und Ideen. Und das ist genau so heute noch und es ist ganz leicht vorhersagbar. Wenn unser Glaube nicht kontinuierlich auf Jesu klare Lehre ausgerichtet wird, dann sprießen wilde Fehlinterpretationen. Und das passiert in unseren Kirchen. Die gute Botschaft wird verbogen. Falsche Lehre, die die gute Nachricht verbiegt, zu einem Wunscherfüllungsautomat, zur Heilungsgarantie. Aussagen wie, du musst nur genügend Glauben haben und du wirst Gesundheit und Wohlstand erhalten. Oder jemand, der sagt, die Hauptaufgabe eines Christen ist, nur genügend sein Leben zu geben, dann wird Gott dir auch alles andere geben. Je mehr du gibst, umso mehr wirst du bekommen. Gibst du dein ganzes Leben, wirst du alles haben. Also konkret, wenn du nur deine alte Seiko-Armbanduhr abgeben würdest, könntest du eine neue Rolex in Kürze an deinem Arm erhalten. Und nun versucht einmal, so eine Botschaft einem alleinerziehenden Elternteil zu erklären, der sich gerade Sorgen macht, dass die Kinder so oft zurückstecken müssen. Sag ihm, du musst nur deine geringe Altersvorsorge spenden und du wirst alles andere erhalten. Es ist nur eine Frage des Glaubens, des Annehmens, was Gott dir geben will. Das ist nicht nur Irrlehre, es ist unverschämt. Gesunde Lehre, davon spricht Paulus, Jesu Nachfolge ist kein Freibrief von Leid, von Nüchternheit oder den Verstand einzusetzen. Es meint, dass wir Leid in unserem Leben erwarten können. Nimm dein Kreuz auf, so sagt es sein Wort. Unser Leid kann von Gott gebraucht werden und manchmal auch getilgt. Aber Leute, die diese Wahrheit nicht glauben wollen, sie glauben gerne bizarren Aussagen, bizarren Interpretationen, die nicht belastbar sind. Menschen neigen dazu, die gute Botschaft zu verzehren. Und mir stehen einige Menschen vor Augen, die darunter physisch und auch psychisch leiden. Menschen, die von solchen irrationalen Verzerrungen und Aussagen über Glauben belastet sind. Und es gibt es nicht nur kirchenintern. Auch gesellschaftliche Organisationen und Parteien schmücken ihre Ansichten gerne mit christlichem Geruch, Wahrer des Christentums. Ich finde nur sehr wenig von Jesu Liebe in den Programmen der AfD oder der Pegida. Ich möchte euch aus Epheser 2 den Vers 14 vorlesen. Christus ist es, der uns allen den Frieden gebracht und Juden und Nichtjuden zu einem einzigen Volk verbunden hat. Er hat die Mauer eingerissen, die die beiden trennte und zu Feinden machte. Denn durch sein Sterben hat er das jüdische Gesetz mit seinen zur Trennung führenden Vorschriften beseitigt. So hat er Frieden gestiftet. Er hat die getrennten Teile der Menschheit mit sich verbunden und daraus den einen neuen Menschen geschaffen. So sind wir nun eins in Jesus Christus, weil er die Mauern eingerissen hat. Die gesunde Lehre zeigt uns, dass ein Trennen beendet ist, da Jesus Christus die Mauern eingerissen hat. Und durch sein Sterben hat er die alten Gesetze der Trennung aufgehoben. Wortwörtlich heißt es, dass er Frieden gestiftet hat und die getrennten Teile der Menschheit zu einem neuen Menschen erschuf und durch seinen Tod am Kreuz zu einem Leib vereinte, ausgesühnt mit Gott. Und wenn Menschen oder Christen oder Prediger die erneute Trennung manchmal in einem scheinbar christlichen Gewand untereinander, gleichwohl ob Rassen, ob Weltanschauungen, Ansichten über die richtige Auslegung des Wortes fordern, dann ist das bizarr, denn es widerspricht der Versöhnungstat unseres Herrn Jesus Christus am Kreuz. Menschen, die solche Trennung fordern, und sei es auch nur ansatzweise, sind nicht im Namen unseres Gottes unterwegs, nie und nimmer. Und wenn die Gedanken und Herzen nicht unterrichtet werden von Klarheit und Wahrheit, driften unsere Anschauungen auf Irrwege. Und es ist nicht nur das, es ist auch ein Driften in ein falsches Verhalten. Denn wir bauen unser Leben auf das, was wir für bestens erachten. Aus diesem Grunde ist sein Wort so wichtig. Es ist so entscheidend, dass wir als Gemeinde in diesem Punkt beieinander stehen und übereinstimmen. Jesus kam, um die Wahrheit zu lehren, wie die Dinge sind. Was es mit dem Leben, mit dem menschlichen Wesen, mit der Schöpfung auf sich hat. Und so können wir ein Bild davon bekommen, wie die Dinge in Gottes Sicht sind. Wie die Dinge sind, wird uns auch an anderen Orten erklärt. Im Büro, über dem Bildschirm, in Filmen, im Radio. Überall wird gelehrt, wie die Dinge sind. Und sie formen auch unser Bild, unsere Gedanken. Unsere Meinung. Sie formen unsere Idee, wie die Dinge sind. Sie formen, was wir wirklich denken. Nicht nur, was wir sagen, sondern was wir wirklich im Herzen denken. Darüber, wer gesegnet ist und wer sein Leben safe hat. Und warum es so wichtig ist, dass wir zum Glauben und in die Wahrheit kommen, ist nicht, dass Gott uns irgendwann ein theologisches Examen mit der Note 1+ bescheinigt, 15 Punkte, sondern dass Jesus gekommen ist, die Wahrheit zu sprechen und die Bibel die Wahrheit proklamiert darüber, wie die Dinge wirklich sind. Und wenn du dem vertraust, wie Jesus es uns lehrt, dann lebst du das Leben, zu dem er dich einlädt. Dies gilt für alle hier und es gilt für jeden Menschen auf dieser Welt. Wenn wir daran glauben, dass der wahre Grund in diesem Universum eine Dreieinigkeit ist, eine Erfahrung Gottes in der Gemeinschaft durch Liebe und Dienen zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, zeigt uns das die wahre Realität. Und dieser Gott, der voller Freude in der Gemeinschaft ist und an der Gemeinschaft ist, sieht dich und du bist absolut sicher in seiner Hand. Nichts kann dich trennen von seiner Liebe. Das hat echte Konsequenzen für dich, für deine Sichtweisen, für deine Ängste, wie auch immer du handeln willst. Jesu gute, heilsame Lehre eröffnet so viel mehr, als wir uns in unserer Gedankenwelt manchmal vorstellen vermögen. Nicht unbedingt, dass wir eines Tages das theologische Examen geschafft haben, jedoch, dass wir leben können aus der Gnade seiner Ideen. Und aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir mehr und ständig lernen von seiner Lehre und von seinem Wort. Aus diesem Grund. Und ich möchte zurückkommen zum Text. Gleich nach dem Vers 1 führt Paulus beispielhaft auf, wo und wie wir in falsche Verhaltensweisen rutschen oder in falsches, destruktives, von Gott getrenntes Denken und Interpretieren driften. die älteren Männer fordere auf, nüchtern, ehrbar und besonnen zu sein, gesund im Glauben, in der Liebe und in der Standhaftigkeit. Paulus sagt, Titus, lehre dies den älteren Männern. Eine Frage zum Verständnis. Ab wann ist jemand ein älterer Mann? Ich höre gar nichts. Okay, zweiter Versuch. Falls ihr noch keinen klaren Gedanken habt, stimmt euch mit eurem Sitznachbar kurz ab und dann sagt mir, ab wann ist jemand ein älterer Mann? Trefft eine Entscheidung. Wir haben keine Zeit. Das muss reichen. Ihr müsst den anderen nicht überzeugen oder zwingen, zu eurer Ansicht bringen. Meine Vermutung ist zu dem Alter, es hängt davon ab, wie alt du bist. Ich erinnere mich noch gut an die Liebesschwüre, als ich Teenie war. Da gab es einen Brief, in dem ein junges, verliebtes Paar sich Folgendes schrieb. Wir werden immer noch verliebt sein, wenn wir alt und grau sind, auch wenn wir zittrig und tattrig und kurz vor dem Tode stehen, wenn wir also 50 sind, werden wir uns noch lieben. Es hängt also davon ab, in welche Kategorie du fällst und wo du stehst. Aber beachtet, was Paulus uns sagt, seid nüchtern und besonnen, seid gesund im Glauben und standhaft. Paulus weiß von der Versuchung der Männer, wenn sie älter werden, wenn sie denken, dass sie nichts mehr beizutragen haben, sie sich verschließen und aufgeben. Er weiß von dem falschen Denken, der in ihnen Gestalt nimmt. Es ist ihnen nichts mehr wichtig. Was ist da passiert? Jungsein, Attraktivität haben ihre Zukunft längst verloren und ihre Wichtigkeit verliert sich auch. Lasst mich eine Frage stellen. Was denkt ihr? Sind solche Gedanken nur zu Paulus Zeiten wahr gewesen? Wie steht es um die Männer, die ihr Leben lang sich im Job investiert haben, ihre Ideen einbringen wollten und geschliffen wurden an den Konflikten? Mit den Kollegen, mit den Vorgesetzten oder den Mitarbeitern und mit den Jahren Rücken bekamen, sich zurücknahmen, zu denken begannen, sie könnten sowieso nichts mehr bewegen, sie sind unnütz. Oder wie steht es um die Männer, denen es alles bedeutete, ihre Kraft einzubringen, denen kein Hausbau oder schwere körperliche Arbeit Angst machte, die jedoch geschliffen wurden, an der Erziehung der Kinder, die forderten und fordern, Zeit, immer wieder die gleichen Dinge tun, Geld, immer wieder Dinge reparieren, in Ordnung bringen, was die Kinder so gedankenlos zerdämmerten und mit der Zeit ihr Herz spürten, das nicht mehr mitwollte. Und sie begannen sich zurückzuziehen aus der Zugehörigkeit ihrer Familie, in sich gekehrt, keinen Beitrag mehr zu bringen wussten und sich nutzlos fühlten. Paulus sagt, lass ältere Männer nicht von diesen Gedanken gefangen nehmen. Titus, sprich mit den Älteren, sprich von diesen Angelegenheiten, fordere sie heraus. Und es geht weiter in Vers 3. Ebenso sage den älteren Frauen, dass ihre Lebensführung der Würde des Christenstandes entsprechen muss. Sie sollen nicht andere verleumden oder dem Trunk verfallen. Als Lehrmeisterin eines guten Lebenswandels, sie sollen nicht verleumden, sondern sie sollen Lehrmeisterinnen sein für einen guten Lebenswandel, denn es ging hart zu in den Gemeinden. Die Gemeinden auf Kreta waren ein Spiegel der Gesellschaft. Und die Männer suchten sich ihre jungen Frauen, sobald sie älter wurden, und für Frauen gab es keinerlei Anerkennung ihres beständigen Beitrages in der Familie oder für ihr Verbinden und Gestalten der Gesellschaft auf Kreta. Und so verdunkelten sich ihre Herzen. Und sie wurden zynisch. Und sie begannen destruktiv, ironisch über und miteinander zu reden. Sie griffen zum Weinkrug. Auf einer Beerdigungsfeier eines Pastors in Ostfriesland trafen sich viele Weggefährten und Kollegen und begannen sich, so ist es in Ostfriesland gute Tradition, Geschichten über den Verstorbenen zu erzählen. Da kommen dann lustige und es kommen auch pikante Situationen auf den Tisch und sie kommen ans Licht. Später, zu späterer Stunde, tief bewegt, saßen noch einige dieser Pastoren gemeinsam zusammen und sie begannen, weil es sie alles so anrührte, aus ihrem Leben persönliche Dinge zu erzählen und sie begannen, kritische Dinge zu bekennen. Einer stand auf und erzählte, dass er in einer Gothic-Rockgruppe 2 bis 3 Mal die Woche spielen würde. Und sie sahen sich ernst an. Und sie ermunterten einander, noch mehr zu bekennen, noch mehr zu erzählen von den Geheimdingen, die man eigentlich nicht erzählt und besser nicht erzählt. Okay, ich bin Spieler, sagte ein weiterer, und habe das bisher noch niemandem gesagt. Und immer von der Kollekte nehme ich mir ein bisschen was ab und gehe damit spielen. Und ein weiterer konnte noch einen draufsetzen und er sagte, ich bin Alkoholiker und das erzähle ich natürlich auch keinem in der Gemeinde. Immer wieder trinke ich den letzten Rest vom Wein des Abendmahles. Und sie sahen sich bedeutungsvoll an und ihre Blicke wanderten zum Letzten in der Runde. Und dieser sah sehr beschämt zu Boden und er sagte, ich muss euch gestehen, ich habe ein wirklich ganz düsteres Geheimnis und ich, so schrecklich, ich mag euch das nicht sagen. Sie schauten ihn an und sagten, doch, erzähl es uns, sag es. Und so sprach er, mein Problem ist, ich kann keine Geheimnisse für mich behalten. Wer tratscht nicht gerne einmal? Und wer lästert nicht gerne einmal? Nun, Menschen beginnen zu lästern, wenn sie sich nicht mehr wirklich als Teil der Gemeinschaft fühlen. Die sich außen vor fühlen. Und Paulus sieht dies. Hier ist eine Gruppe in der Gemeinde, die fühlt sich als Außenstehende. Und dies sind nicht nur ältere Frauen oder ältere Männer. Es sind Glieder, die sich mit ihren Gedanken unverstanden fühlen. Es sind Geschwister, die mit ihren Lebenserfahrungen in der Gemeinde kein Gegenüber finden. Es sind Alte und Junge, die wertvoll sind und keinen freien Platz finden. Und es zieht sich durch die Glieder der Freundesliste bis zu den Ältesten, sich nicht wirklich nützlich fühlen. Paulus sagt, möge ich nicht in Versuchung geraten durch Tratsch und Lästern, denn es untergräbt die Gemeinschaft, es untergräbt die Liebe zueinander. Paulus sagt, nein, lass das nicht passieren. Erkläre ihnen, dass sie eine wichtige Funktion wahrnehmen und welche Rolle dies ist. In Vers 3, sie sollen Lehrmeister eines guten Lebenswandels sein. Lehrmeister zu sein, war zu Paulus Tagen keine Berufsoption. Das war keine übliche Funktion, die man auf Kreta wahrnehmen konnte. Und ich möchte jetzt hier an dieser Stelle etwas zu den Gereiften in unserer Gemeinde sagen. Ich bin ein echter Fan von Weisheit und Erfahrung, gereift am Leben und in schwierigen Situationen des Lebens, in denen es brutal hart zugeht. Und wie man dennoch mit Jesus Schritt für Schritt für Schritt geht. Und ich weiß, dass ich nicht der einzige Fan solcher Dinge hier in unserer Gemeinde bin. Es gibt einige mehr. Und darum möchte ich jetzt etwas tun, was vielleicht ein bisschen riskant ist, aber ich möchte euch fragen, alle die, die in diese Kategorie gehören, vielleicht ab 60 oder darüber, oder die, die sich gefühlt als Ältere wahrnehmen, die mit außergewöhnlichen Situationen konfrontiert gewesen sind. Bitte steht einmal für einen Moment auf, wenn ihr könnt. Alle die, die über 60 sind, ältere sind oder sich gefühlt wie ältere fühlen, bitte steht einmal auf. Ihr braucht keine intimen Geheimnisse erzählen. Ich möchte euch etwas wissen lassen. Ihr seid wertvoll an diesem Ort. Ich möchte, dass ihr das wisst. Wir können nicht der volle Leib in Christus sein ohne Weisheit und am Leben gereifte Erfahrung, die ihr mitbringt. Immer wenn ich mit jungen Menschen oder ambitionierten Führungskräften oder mit Menschen, die neu im Glauben stehen oder in neuer Verantwortung sind, zum Beispiel als Familienvater oder Mutter, sie äußern häufig einen Wunsch, dem nach einem Mentor, einer Mentorin mit Erfahrung und Weisheit das Leben mit Christus zu gestalten. Ihr habt das. Dein Geschenk, deine Ausdauer, dass du dran geblieben bist, das ist es, was so wichtig ist, dass es weitergegeben wird, damit der Nächste seinen Weg gehen kann. Du wirst gebraucht und du bist wertgeschätzt und deine Nachfolge ist eine Wohltat und deine treue, ehrliche und ausdauernde Hingabe für Jesus Christus ein ganz, ganz und so wichtiger Beitrag. So ist es. Dafür möchte ich euch Danke sagen. Dürft euch wieder setzen. Und Paulus fährt fort in Vers 4. Müssen Sie die jüngeren Frauen dazu anleiten? Sie müssen die jüngeren Frauen dazu anleiten. Wir müssen uns erinnern, in welcher Zeit Paulus dies schreibt und wie die Situation auf Kreta war. Frauen hatten keine Chance, frei zu wählen. Eine Möglichkeit zu ihrer persönlichen Entwicklung gab es kaum. Gesellschaftlich war der Rahmen für Frauen klar und abgesteckt. Und es war so einfach für die Gemeinden, das zu übernehmen. Und Paulus bemerkte, es gab da die Gefahr, für die jungen Frauen durchzufallen, aus Frust, Groll und Ärger. Die Gemeinschaft, wie Jesus sie sich wünschte, für Männer und Frauen, sie könnte an dieser Stelle versagen. So sie benötigten die Herausforderung der Lehrmeisterinnen in solchen Lebensumständen dennoch zu lieben. Und vielleicht brauchst du das auch. Und in Vers 6, entsprechend fordere die jungen Männer auf, in allem besonnen und beherrscht zu sein. An die jungen Männer, beherrscht, selbstbeherrscht, besonnen. Denn diese Jungs auf Kreta kamen schnell auf Gedanken, dass Gutes zu tun eine viel zu schwere Bürde ist, Leben nachhaltig qualitativ zu gestalten eine zu hohe Stufe ist und das Leben auf Kreta bot so leichte Appetithäppchen der Versuchungen. Und es war so einfach, ungnädig, herrisch zu agieren, wegzuwerfen, was keine spielerische Wohlfühllaune mehr bot, wie ein Krummelmonster nur die scheinbar schicken Dinge des Lebens in sich hineinstopfen. Paulus sagte, diese Jungs sollen besonnen sein. So lehre, Titus, lehre sie, dass da mehr ist als ein Tablett voller Fingerfood-Appetithäppchen. Titus selbst sollte ihnen ein gutes Beispiel sein, denn er war ebenfalls ein junger Mann. Und wir kommen zu Vers 9. Die Sklaven und Sklavinnen sollen ihren Herren oder Herrinnen in allem gehorchen und ihnen zu Willen sein. Sie sollen ihnen nicht widersprechen. Nun, das ist eine wirklich weitreichende, krasse Anweisung. Dazu muss man wissen, bis zu einem Drittel des Römischen Reiches bestand aus Sklaven. Und Paulus bemerkte, dass es in ihnen kochte, dass Gott sie nicht wirklich sehen würde. Sie waren versucht darin, ihre Herren zu hintergehen, ihnen Dinge zu klauen, ihnen mittelmäßig zu dienen, wo es nur ging. Und er sah, sie würden an der Vertrauenswürdigkeit ihres Christenglaubens scheitern. Paulus sagte, Titus, lehre, dass dies nicht passiert. Hilf ihnen zu sehen, was du und ich sehen müssen, dass unsere Arbeit, unser Tun für den Herrn ist. Wir arbeiten letztlich für den Herrn, für unseren Gott. Und vielleicht bringt jemand von euch falsche Einstellungen, Haltungen mit zur Arbeit und in die Struktur, in der er steht. Einstellungen, die nicht an Christus gespiegelt sind. Aber Tatsache ist, es ist eine gute Sache, Arbeit zu haben. Es ist ein Angebot Gottes. Und Paulus fährt mit einem beachtlichen Gebot im Vers 10 fort. Und nichts unterschlagen, sondern ihnen treu und zuverlässig dienen. Mit allem, was sie tun, sollen sie der Lehre Gottes, unseres Retters, Ehre machen. Mit allem, was sie tun. Arbeitest du in dieser Hingabe? Wer arbeitet mit solch einem Fleiß, Integrität und mit einer solchen Liebe? dass dein Leben auf der Arbeit, egal wo du arbeitest, was du tust, es ist ganz egal, unserem Gott zur Ehre gebührt, Christsein attraktiv macht. Arbeitest du in dieser Weise, dass die Leute, die dich ansehen, denken, ich möchte mehr über diesen Gott erfahren, der Leute erschafft, die mit solcher Freude und Liebe arbeiten? Das ist es, was Paulus uns sagt, was er Titus sagt. Und Paulus sprach zu den Leuten auf Kreta, die noch in deutlich schwierigeren Arbeitsbedingungen dienen mussten, als wir es heute müssen. Paulus sagt zu Titus, jeder in der Gemeinschaft ist in der Gefahr zu driften, in irregeführten Glauben, destruktiven Verhalten und dann verfehlen sie die Schule des Glaubens. Und deshalb, sie benötigen der Lehre. Wenn ich verzweifelt bin, enttäuscht bin, gefrustet bin, dann passiert es mir, dass ich drifte. Der Lebenswind treibt mich weg von dem, was unser Herr will. Das ist der Grund, weshalb Paulus hier herausfordert. Wir sollen Verantwortung übernehmen für unsere Gedanken, unsere Seele, sie durch das Wort Gottes formen und gestalten lassen. Wir sollen Verantwortung übernehmen für unsere Gedanken, unsere Seele, sie durch das Wort Gottes formen und gestalten lassen. Aber diese Verantwortung zu übernehmen, dazu ist jeder selbst aufgefordert. Denn eines ist sicher, wir werden konfrontiert werden mit falschen Lehren, mit leichtfüßigen alternativen Wahlmöglichkeiten und es gibt diesen Prozess des Driftens. Jedes Mal, wenn Gottes Leute, wenn wir in Gemeinschaft Abendmahl halten, treffen wir unsere Entscheidung für die Gnade in Jesus Christus. Und es gibt da eine Geschichte im Neuen Testament, sie zeigt, wie begeisternd das Lehren sein kann. Sie ist aus der Frühzeit der Kirche, Apostelgeschichte 20, ab Vers 7. Am Sonntagabend kamen wir zum Mahl des Herrn zusammen. Paulus sprach zu den Versammelten und weil er zum letzten Mal mit ihnen zusammen war, denn er wollte am nächsten Tag weiterreisen, dehnte er seine Reise bis Mitternacht aus. Und in unserem Versammlungsraum im obersten Stock brannten zahlreiche Lampen. Auf der Fensterbank saß ein junger Mann mit Namen Eutychus. Als Paulus so lange sprach, schlief er ein und fiel drei Stockwerke tief aus dem Fenster. Als sie ihn aufhoben, war er tot. Ein schwieriger Moment. Paulus realisiert an diesem Punkt, ich glaube, die Leute brauchen jetzt eine Pause von meinem Lehren. Paulus aber ging hinunter, legte sich auf ihn, umfasste ihn und sagte, macht euch keine Sorgen, er lebt. Dann ging er wieder hinauf, er brach das Brot, teilte es aus und aß mit ihnen. Und er predigte weiter bis zum Sonnenaufgang. Ihr lacht. Als ich in meiner Jugendzeit, da gab es im Gemeindejugendwerk so verschiedene Seminare, die man machen konnte, den A-Kurs, dass man als Mitarbeiter, als Jugendleiter arbeiten durfte, der auch die staatliche Bescheinigung beinhaltete. Dann gab es den B-Kurs für die, die mehr wollten. Da ging es dann in die Tiefe zu bestimmten Themen. Und es gab für ein paar Verrückte den C-Kurs. Das war denen, die wirklich in die Tiefe gehen wollten, die eine Woche über dem Wort Gottes kneten wollten, Zeit miteinander verbrachten und Tag und Nacht daran schwitzten mit guten Rednern und dann den ganzen Tag daran gearbeitet haben, die so viel Spaß daran hatten, sich in das Wort Gottes hineinzubegeben. Für die gab es den C-Kurs und ich kann mich gut daran erinnern, was für eine fantastische Zeit es war und wie es spannend war, selbst morgens um 3 dem noch zuzuhören. Und Paulus predigte und dann passiert der Unfall mit diesem Jungen. Er musste also kurz unterbrechen. Dann gab es etwas Abendmahls und schon predigte er weiter bis zum Sonnenaufgang und alle hörten gespannt zu. Danach sprach er noch lange mit ihnen, so steht's hier, und verabschiedete sich erst, als die Sonne aufging. Den jungen Mann aber brachten sie gesund nach Hause und alle waren von großer Freude erfüllt. Nun, es ist nicht ganz klar, ob diese Freude aufgrund der spontanen Wiederbelebung des Jungen oder der fantastischen Predigt des Paulus herrschte. Das wird hier leider nicht aufgelöst. Ich bin aber beeindruckt von dieser Hingabe. Zum Lernen, dem Wort Gottes zu lauschen, diesem Wunsch gestaltet und geformt zu werden durch das Wort Gottes. Und wie ist es heute? Es gibt so viele mystische Erklärungen des Glaubens und der Verstand wird auch ausgeschaltet. Der Glauben wird verwässert in der Gewöhnung. Und dann ermangelt es den Christen an dem soliden Fundament, an einer starken Lehre. Und es stellt sich an dieser Stelle die Frage, hast du dein Commitment gemacht, dass du dich unter das Wort Gottes stellst, unter seine Lehre stellst? Niemand wird kommen und dich durch diese Tür des Lernens durchtragen. Du musst selbst gehen. Niemand wird kommen und dir die Bibel vorlesen, ob du das willst oder nicht. Jeder muss für sich selbst wählen. In der Gesellschaft, in der wir leben, erhalten wir ständig Hinweise, wie oft wir unseren Körper waschen sollen, wie oft die Zähne putzen, wann und wie wir zur Vorsorgeuntersuchung gehen sollen. Und so treffen wir unsere Entscheidungen. Zeitschriften, Nachrichten, Werbung sind voll damit. Sie erzählen uns, wie viel Zeit, Geld und Beachtung wir unseren Körpern jeden Tag geben sollten. Nun, das ist grundsätzlich auch keine schlechte Sache. Unser Körper ist ein wichtiger Ort. Es ist der Ort, der uns hoffentlich bis ins ganz hohe Alter führt. Doch es fehlt ein wichtiges Thema dabei. Stell dir vor, du stehst im Kiosk und greifst nach einer Zeitschrift, die sich wie folgt nennt: Wie man 2 Pfund dreckige Sünde in weniger als 2 Wochen los wird. Oder geistliche Erfahrungen für ein fitteres, beständiges Verhalten. Oder wie dein Leben verrückt wird, wenn du die Bibel in Gemeinschaft liest. Leider finde ich solche Zeitschriften nicht so häufig. Und deshalb brauche ich meine persönliche Zeit, um am Wort Gottes zu studieren. Und ich brauche ein starkes Zusammenleben in der Gemeinde als Grundlage. Und ich brauche die Aussagen erfahrener Christen, wie sie es gemeistert haben. Und ich bin deswegen hier, um das zu hören. Denn meine Gedanken werden ständig bombardiert von Ideen. Ich muss Vermögen aufbauen, ich muss erfolgreich sein, ich muss mich absichern, ich muss in jedem Fall Recht behalten, ich muss perfekt aussehen, ich brauche einen super Buddy. Ich kenne meine Reaktion auf diese Ideen. Und darum ist es für mich so wichtig, ständig und aktiv an Jesu Wort zu bleiben. Und so und nur so befreie ich meine Gedanken und ich fülle sie ständig neu mit den Dingen wie Wahrheit, Liebe und Vergebung und Frieden. Gemeinsam in der Gemeinschaft, unter seiner Lehre, meine Gedanken, meine Seele, mein Herz unter seinem Wort. Und vielleicht hast du dies für dich ermangeln lassen. Vielleicht passiert es dir, dass du unguten Gedanken Raum lässt und falsches Verhalten gegenüber anderen. Das ist es, zu dem Paulus uns heute herausfordert. Nur du und unser Herr. Eine ganz persönliche Vereinbarung treffen, ein Commitment. Gott, zwischen dir und mir will ich es klar machen und meine Gedanken, mein Herz unter die Lehre deines Wortes stellen und zu einem beständigen Handeln werden lassen. Ich will nicht mehr bequem oder halbherzig sein in diesem Punkt. Ich will starten, dein Wort zu studieren und an meinem Leben zu reflektieren. Und so, wie wir als Gemeinde zusammenkommen, um deine Lehre zu empfangen, will ich da sein und nicht nur hören, sondern in aller Tiefe aufnehmen und deine Gedanken zu den meinigen werden lassen. Ich will lebenslanger Lerner werden in deiner Jesus-Lebensschule. Das ist eine ganz persönliche Vereinbarung zwischen dir und Gott. Und Paulus sagt zu Titus: Lehre sie, denn in allen anderen Fällen wird jedermann davondriften. Alte Männer, alte Frauen, junge Männer, Sklaven, alle, welche Kategorie du auch immer angehörst. So, ich komme zum Schluss. Und wo ist unser Grund, es so zu tun? Warum sollten wir an dieser Kultur des Lernens arbeiten? Wozu diesen ganzen Aufwand? Weil Gottes Gnade allen gilt und sie greifbar wird durch unser Leben. Es steht in den letzten Versen, magst du es nochmal an die Wand werfen? Ab Vers 11, weil Gottes Gnade allen gilt und sie greifbar wird durch unser Leben. Vers 11, denn die rettende Gnade Gottes ist offenbar geworden und sie gilt allen Menschen. Wer ist diese rettende Gnade? Es ist Jesus. Er ist damals zu uns auf diese Welt gekommen. Und in Vers 12. Sie bringt uns dazu, dass wir den Ungehorsam gegen Gott den Abschied geben, den Begierden, die uns umstricken und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Das ist Jesus, der uns lehrt, Nein zu sagen zu Ungehorsam gegenüber Gott. Nein zu sagen zu den Dingen, die uns verstricken. Der uns sagt, seid besonnen und gerecht in dieser Welt, lebt dies vor. Und in Vers 13, als Menschen, die auf die beseligte Erfüllung ihrer Hoffnung warten und warten, dass unser großer Gott und Retter Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint. Eben sprach er davon, dass Jesus vor 2000 Jahren in diese Welt hineingekommen ist. Und jetzt spricht er davon, was Neues passieren wird. Er wird wiederkommen. Viele Menschen haben sein erstes Wirken verpasst, lebten seitdem. Sie brauchen es, dass wir es vorleben, dass wir erzählen davon, wer dieser Gott ist, weil er wiederkommen wird. Keiner wird sein zweites Kommen verpassen. Seine Kraft unbegrenzt. Sein IPO. Und in Vers 14. Er hat sein Leben für uns gegeben, um uns von aller Schuld zu befreien und sich so ein reines Volk zu schaffen, das nur ihm gehört, und alles daran setzt, das Gute zu tun. Und er hat uns für die Zeit, bis er Jesus wiederkommt, seine Lehre gegeben, damit wir befreit werden von der Trennung, damit wir befreit werden zu einem starken Leben, damit wir befreit werden, Gutes zu tun, wo es nötig ist. Das wünscht sich Gott für uns. So können wir uns diesem widmen, zu lernen, unter sein Wort zu stellen, unter seine gute Lehre, solange, bis er wiederkommt. Denn seine Gnade, sie gilt allen Menschen auf dieser Erde. Amen. Schon ganz zu Beginn seiner Reise mit dem Volk Israel gab uns unser Herr diesen Segen. Ihr kennt ihn alle. Und das Bemerkenswerte ist, dass er ihm jedem Menschen ganz persönlich zuspricht. Und ich darf es euch heute zusagen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Heil. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche wünsche ich euch.